Na, das heißt ja nicht witzig. Und da will ich mal gucken, ob es nicht witzig wird.
Hey, ich bin Manuel Stark, Journalist und Autist. Smalltalk, Ironie, Sarkasmus, ich kann damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Comedians oder Künstler hingegen arbeiten ja damit, die verdienen damit ihr Geld. Ich dachte mir, was passiert denn, wenn man mal hinter die Kulissen blickt, wenn man durch ehrliche Gespräche den Menschen hervorlockt. Willkommen zu Nicht Witzig, einem Podcast der Kleinkunstbühne Rosenau und des SWR.
Christoph, hey, freut mich, dass du deinen Weg hergefunden hast, obwohl du normalerweise immer in einem Duo unterwegs bist.
Genau, richtig.
Zärtlichkeit mit Freunden.
Richtig, so heißt das Duo. Ich freue mich auch, dass ich den Weg hergefunden habe.
Ich würde
gerne. Danke für die Einladung.
Ja, gerne, gerne. Ich freue mich wirklich, dass du gekommen bist und würde gerne zur Einleitung einen Gästebucheintrag vorlesen. Ihr habt da auf eurer Website, deswegen habe ich gerade das Duo erwähnt,
ja
diese Gästebuchsektion, die ich eigentlich schon auf keiner Website mehr gefunden habe und habe mich dann sehr gefreut.
Mhm.
Exemplarisch ein User. Waldbühne Kurort Harter, 24. Juni 2023. Es ist 23.30 Uhr. Rund 1000 verletzte Menschen, überwiegend mit Bauchkrämpfen, aber auch mit Gesichtslähmung, verlassen nach 3,5 Stunden ihre nassen Plätze, weil sie sich vor Lachen in die Hose gemacht haben.
Dann wird's wohl so gewesen sein.
Es ist ja, ich habe wirklich viele dieser Kommentare gelesen, das ist besonders schön, aber alle gehen in die Richtung, dass wenn ihr beide einen Raum betretet, eure Show macht, die Leute sich nicht mehr einkriegen, alle bedanken sich deinem Gästebuch, sagen, oh, seit Jahren nicht mehr so viel gelacht. Und jetzt muss ich eingestehen, ich habe gestern Abend nochmal in einem letzten Aufbäumen von Zugewandtheit und guten Willen und auch ein bisschen so Selbstanspruch, so ich muss doch jetzt auch irgendwas lachen, nochmal so 2 Stunden lang YouTube-Videos von euch angeguckt. Und ich weiß, es ist natürlich immer was anderes, ob man präsent in der Show sitzt. Ich meine es nicht böse, aber ich verstehe es nicht, warum die Leute lachen und was daran lustig ist.
Ja.
Magst du es mir ganz platt mal erklären, was euer Gedanke dahinter ist, wie ihr die Leute abholt?
Oh, das ist, ich glaube, platt nicht zu erklären.
Du darfst es auch komplex erklären.
Ich versuche es mal komplex zu erklären. Das ist ja so eine irgendwie eine Mischung aus verschiedenen Ebenen des, ich sage jetzt mal, des Humors. So, da ist ja Visuelles dabei. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Nummer gesehen hast, da habe ich so eine Lenin-Maske, die setze ich mir so verkehrt auf und spiele rückwärts Schlagzeug. Und ich glaube, da ist einfach dieser visuelle Eindruck das Witzige oder das, was die Leute witzig finden, dass es einfach entstellt aussieht, weil nur alle Gelenke in die andere Richtung sich bewegen. Dann sind so, ich sag mal jetzt so Münchhausen-artige Lügengeschichten dabei, also die so überdreht und absurd sind, dass sie einfach durch diese Überdrehung für viele Leute lustig sind. Dann sind so kleine Alltagsdinge, wo man sich als Zuschauer selber erkennt drin. Und ich glaube, die Mischung aus allem ist das, was Leute dann am Ende irgendwie lustig finden und was auch den Leuten so, wie du es beschrieben hast, einen guten Abend verschafft, weil es einfach so ein, also denken wir zumindest, so ein Potpourri aus verschiedenen Humoraspekten ist. Du hast wirklich nichts, also nicht mal irgendwas, wo du gesagt hast, oh, da habe ich gelächelt oder so. Ich kann ja, für mich ist das ja total neu jetzt. So. Ich weiß, du bist Autist und ich weiß so ein bisschen, dass Autisten mit Ironie oder sowas nicht.
Ironie und Sarkasmus
genau.
Ist für mich schwierig, diese zwischen den Zeilen. Also
ja.
Autisten kommunizieren tendenziell auf reiner Informationsebene, nicht auf Beziehungsebene.
Ja.
Und das macht Ironie und Sarkasmus schwer, weil das ja Kommunikationsformen sind, die ausschließlich auf Beziehungsebene stattfinden.
Ja.
Also weil man den Kontext mitdenkt von Beziehungen, sozial oder interpersonellen Beziehungen und deswegen sagt, deswegen ist es lustig.
Ja.
Und vom reinen Informationsgehalt, also ich habe ein Video gefunden, das mir irgendwie gefallen hat, nicht im Sinne von lächeln oder witzig.
Mhm.
Wie gesagt, ich meine das auch gar nicht böse. Ich meine das wirklich so in der Haltung von Neugier.
Ja.
Wo du gemeint hast so oder erzählt hast, okay, verliebt sein und hast du erzählt, was du vorhast und dann wird sie dich nehmen und dann wirst du dir eine Gitarre nehmen und sie aufs Lagerfeuer schmeißen und verbrennen und sagen, du bist mir wichtiger als meine Gitarre. Und das fand ich irgendwie total schön und total berührend, aber gar nicht aus einem Witzgrund, sondern weil, so komisch wie es vielleicht klingen mag, aber das so ein bisschen nicht zu einem erwachsenen Mann passt, aber mich voll in meinem innerlichen Teenager-Modus abgeholt hat. Mhm. Weil ich glaube, so zwischen 14 und 16 hätte so eine Aktion, hätte ich Gitarre spielen können, oder gerade weil ich es nicht kann, wäre es vielleicht eine realistische Option gewesen, von mir kommen können. Mhm. So. Also der Typ, der irgendwie so an seiner Gitarre hängt und dann schmeißt er sie ins Feuer und sie geht in Flammen auf und so, du bist mir wichtiger als meine Gitarre. Also so richtig wie in einem Film, dieses Überzogene. Und das fand ich dann berührend. Also nicht lustig, aber berührend offenweise.
Ja, ja. Das kann durchaus sein, dass da zwei Ebenen sich überlagern. Also ich habe da schon auch so ein bisschen so einen Anspruch, was Berührendes zu machen. Also geht's schon auch um, also in der Szene, sage ich jetzt mal, oder in der Nummer, um unerfüllte Liebe, um Liebe, die sich nicht erfüllen wird. So, also dieser Typ, den ich da spiele, der wird die Saskia Speyer nicht bekommen. Die kennt den eigentlich gar nicht mehr. Und diese Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit, die einen wahrscheinlich, also auch bei dir ist wahrscheinlich diese Ebene mit dem Berührtsein durchgedrungen, sage ich mal, und das andere wird ja wahrscheinlich durch den, ich sag's mal ganz platt, durch den Autismus weggefiltert oder so, oder kann man das so sagen? Oder?
Ich weiß es nicht, ich bin ja Autist, ich bin ja kein Autismus-Experte, deswegen kann ich immer nur sagen, ich konnte jetzt damit nichts anfangen. Ja. Wenn du jetzt einen anderen Autisten neben mir sitzen hast und der lacht sich möglicherweise drüber ab, da möchte ich mir gerade gar kein Urteil anmaßen, weil das für mich zu unklar ist, glaube ich, zu sagen, wo verlaufen jetzt die Grenzen zwischen dir als Individuum und dieser Diagnose.
Hm. Ja, aber die humorvolle Ebene daran ist eben diese Hoffnungslosigkeit, die, also das ist, die Stelle speziell ist, glaube ich, auch eine, die so wehtut und zum Lachen ist gleichzeitig. Und wahrscheinlich kommt bei manchen das, was ein bisschen wehtut, mehr an. Und manchmal lacht man ja auch über Sachen, obwohl sie wehtun, so, wenn man irgendwie denkt, es gibt vielleicht auch so einen Moment, wo man sagt, ah, zum Glück bin ich das nicht oder so, oder so ein Erleichterungslachen oder sowas. Ich kann es jetzt schlecht einschätzen, warum es nicht funktioniert hat, also, oder warum, oder, nee, anders gesagt, mich freut, dass dich diese Ebene, die drunter steckt, unter diesem Moment, dass die durchgedrungen ist, so, also, dass die erkannt wird. Manchmal, glaube ich, erkennen nämlich die Leute auch gar nicht. Also die lachen nur und erkennen auch manchmal nicht, was da vielleicht noch mit drunter steckt.
Da hast du ja gerade was wahnsinnig Interessantes gesagt, wo ich dann doch wieder mich wiederfinde in der Ausdeutung, wo du sagst, manchmal lacht man ja auch, damit es sinngemäß nicht so wehtut. Mhm. Also so Lachen als Schutzschild. Mhm. Und das ist mir bei mir selbst aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das vorher schon so deutlich gewusst habe, aber spätestens seit dieser Podcast existiert, ist mir das aufgefallen, dass ich vergleichsweise häufig zu lachen anfange, wenn schmerzhafte Gefühle für einen Moment, also nicht auf lange Sicht, so dieser andauernde, dumpfe, einen begleitende Schmerz und der punktuelle, schnelle, überraschende Schmerz, wenn mir klar wird, irgendwas ist jetzt hoffnungslos, ist jetzt verloren, keine Ahnung, mhm. dass ich da dann erstmal, oder verzweifelte Situation, dass ich da dann plötzlich mit Lachen reagiere, mhm. weil die Alternative weinen wäre und gerade ist alles schon irgendwie so tragisch und traurig und schlimm. So Lachen fühlt sich da irgendwie nach dem einzigen Weg an, um die Situation in dem Moment auszuhalten. Ja. Das ist gar keine Entscheidung, sondern es passiert dann so.
Das kenne ich aber auch, dass also manchmal Situationen so ausweglos erscheinen, dass man, also dass ich dann einfach nur noch kurz auch nur noch lachen kann. So, das kenne ich auch.
Das heißt,
ich war mal in einem Parkhaus und hatte, da war der Parkschein weg und die Tür war zu und die Schranke und so und das war und ich hatte einen Termin, ich musste los, die war in Leipzig und so und es war so ausweglos. Ich habe dann telefoniert und die Leitstelle angerufen und in dem Hotel, was dazugehörte, irgendwie jemanden versucht zu erreichen und irgendwann musste ich total darüber lachen, weil das irgendwie alles zusammengebrochen ist. So, ich wusste dann, es war so bescheuert und so absurd, dass ich da auch und das habe ich nicht bewusst gemacht, um jetzt irgendwie mit der Situation klarzukommen, sondern es war dann einfach so weit gedreht, die Schraube, dass es dann lustig wurde.
Mhm. Wie bist du noch da rausgekommen aus der Situation?
Da muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Ich glaube, dann kam irgend so ein Techniker und ich musste dann noch 25 Euro bezahlen, weil das Ticket irgendwie nachgelöst werden musste. Das habe ich dann später wiederbekommen und der hat mich dann irgendwie mit so einem Vierkant an der Schranke irgendwie rausgelassen.
Immerhin Happy End.
Ja, ja. Und dann habe ich geheult. Nein, Quatsch.
Nicht geheult?
Nein, nein.
Da zeigt sich jetzt wieder Sarkasmus oder nicht, weil ich jetzt voll geglaubt.
Okay, also, ja.
Ich habe gerade so auch ein, zwei private Brauerstellen, sage ich jetzt mal, im Leben. Und ich weiß jetzt schon, wenn die mal geklärt sind, ich weiß jetzt schon, obwohl das eine Sache ist, die wahrscheinlich erst in Wochen oder ein, zwei Monaten oder so, keine Ahnung, sich lösen wird. Ich weiß jetzt schon, wenn ich da reinhorche und mir überlege, wie muss ich dieser Moment der Erleichterung wahrscheinlich anfühlen. Mhm. Ich würde jetzt schon jede Wette eingehen, dass ich dann heule. Mhm. Deswegen war für mich gerade total plausibel.
Ja. Yeah. Da ist ja auch ein Ventil. Da wird ja auch jetzt rein biologisch irgendwie was abgebaut, ne? Durch Tränen. Das irgendein, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendein, da habe ich zu wenig Fachwissen. Aber irgendwas wird, irgendein Schmerz, ich sage jetzt mal ganz platt, ein Schmerzhormon oder sowas, wird da auch abgebaut durch die Tränenflüssigkeit oder durch den Vorgang des Weinens.
Diese zweite Ebene, denn eigentlich auch was du bewusst in solchen Gags und Bühnenauftritten von Anfang an mit reingibst, weil du vorhin auch von Selbstanspruch geredet hast?
Ja, wir reden jetzt über diese Figur Rico Roos.
Genau.
Ja. Genau. Also sonst in anderen Nummern ist das nicht, aber bei der Nummer versuche ich schon auch so ein bisschen unbewusst mich selbst mit reinzubringen, so Dinge aus meiner Kindheit und Jugend, natürlich überdreht und überspitzt und ins Unermessliche gesteigert und hochpotenziert, aber das bin schon auch ein Stück ich. Und da versuche ich das schon auch irgendwie bewusst oder unbewusst mit reinzubringen. Also das soll schon auch ein bisschen wehtun. So, das soll nicht nur lustig sein. Da sind schon auch Ebenen drin, hoffe ich, dass sie auch dann durchdringen, wo so ein bisschen auch diese Hoffnungslosigkeit. Irgendjemand hat mal, Beate Möller hat mal darüber geschrieben, über das Programm. Und die Überschrift war, warte mal, ich weiß nicht mehr genau, aber ein Hallo an die Hoffnungslosigkeit oder so. So hat sie dieses Programm Rico Roos und das Ines Flaiwa Quartett überschrieben. Und da habe ich mich gefreut, dass sie diese Ebene irgendwie so stark empfunden hat, dass das in die Überschrift gefunden hat.
Wieso tut es denn dann weh, wenn du den Eindruck hast, diese Ebene dringt nicht durch? Also hast du vorhin gesagt, die meisten Menschen bei diesem Gag reflektieren das vielleicht gar nicht so bewusst und nehmen das vielleicht gar nicht so bewusst wahr.
Ich glaube, dass auch wenn du drüber lachst, dass du es trotzdem irgendwie mitnimmst. Mhm. Weil es, also unerfüllte Liebe kennt ja irgendwie doch jeder. Also es klappt ja nicht immer mit allem, was man sich vorstellt. Mhm. Und wenn man sich da so ein bisschen wiederfindet, so dieser eigene Schmerz, der so im Schmerzgedächtnis irgendwie noch drin ist, ich kann mir schon vorstellen, dass das trotzdem durchdringt. Aber der Gag-Anteil ist halt höher und deswegen lachen die Leute drüber. Vielleicht ist es auch ein Stück befreiend dann, dass du es weglachst. So dieses,
also nicht Schutzschild, sondern eher Befreiungslachen.
Ich glaube sowas, ja. Ich habe darüber noch gar nicht so intensiv nachgedacht. Also über diese wir reden ja gerade über das Gegenteil von witzig, ne? Wir reden ja gerade über Weinen und.
Aber ich finde das total spannend, aha, weil ich meine, das ist was mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen ist bei Gästinnen und Gäste, die hier waren, dass ich mir dachte, gut, ich finde ganz viel Parallelen. Also ich sehe mich ja eher als Autor, ich bin bemüht darum, Schriftsteller zu werden. Die Lektorin, mit der ich gerade zusammenarbeite, sieht meine Mühen.
ja, aber das war doch jetzt so ein bisschen Ironie, oder?
Ja, ich weiß ja, wie man es einsetzt. Mir fällt nur die Wahrnehmung schwer. Also rational durchdringen kann ich das schon. Ja. Und dann, dass automatisch mein eigenes Lachen noch mit hinterherkommt. Das ist alles eingeübt wie ein Profimusiker.
Das ist nicht mehr. Das ist nicht echte Emotion gewesen jetzt? Oder das echtes?
Das ist halt gezielt angewandte Sozialstrategie. Also ich bin jetzt nicht irgendwie super glücklich damit, wenn ich an diese Lektorin und ihr Feedback denke, dass ich jetzt lachen müsste oder so. Und ich brauche das jetzt aber auch nicht, dafür habe ich schon zu sehr mir angeguckt und weiß, dass ich es lösen kann, dass ich dieses Vermeidungslachen bräuchte. Das ist jetzt wirklich ich habe im Laufe meines Aufwachsens mir unfassbar viele Sozialstudien, also nicht echte Studien, sondern ich habe Sozialstudien quasi durchgeführt und habe da so ein Repertoire an Verhaltensmuster, die ich so einsetzen kann, wie ein Profimusiker sein Instrument. Also ich denke da nicht mehr aktiv drüber nach, das sind alles Automatismen. Was auch mal zu Problemen führen kann, wenn ich mal spontan wieder in den Kontext geworfen werde, wo ich mit vier anderen Autisten grill und mich dann plötzlich so richtig verkehrt für diesen Kontext verhalte. Also viel zu typisch, neurotypisch.
Ja.
Und weil ich da nur noch so schwer rauskomme, weil ich es so eingeübt habe. Wie viel Schmerz braucht eigentlich eure Art von Humor? Das klingt jetzt so kalendersprüchmäßig, aber ich finde es vernünftig mal spannend.
Also die Frage nochmal, wie viel Schmerz braucht
diese
unsere Art
von
Humor?
Dieser doppelbödige Humor, der auf der einen Seite so ein bisschen, ihr habt es glaube ich selbst so ein bisschen Kasperlesk genannt.
Ja, ja, ja.
Und auf der anderen Seite aber diese Tiefe noch mit so reinschiebt.
Ja, wollen wir das Wort Schmerz mit Verletzlichkeit ersetzen?
Gerne,
dann, also Schmerz ist ja wirklich was Großes und eben auch Schmerzhaftes. Und Verletzlichkeit ist eher so was Offenes, so dass man sich wirklich zeigt und präsentiert. Und das glaube ich, braucht es schon. Das tangiert ja dann auch Authentizität und sowas, ne? Wenn du verletzlich bist, bist du auch echt so. Und das ist, glaube ich, das, was sich dann überträgt aufs Publikum, dass das dann nicht mehr zu unterscheiden ist. Oder man weiß natürlich, das ist Spiel, logischerweise so, dieses Versprechen im Theater, das ist jetzt gespielt, wir spielen euch was vor, das wissen ja alle. Wir spielen da irgendwie die Band, die dann enttäuscht ist, weil die Leute bei Life is Life den Refrain nicht mitgrölen. Und natürlich finden wir das an sich blöd, wenn Leute so einen Refrain mitgrölen, aber wir spielen dann eben, dass wir das so wollen, um das jetzt als Beispiel mal rauszupicken. Und dieses Echtsein, das braucht es schon. Sonst würde das, glaube ich, nicht funktionieren, wenn du das nur wie so einen Text abarbeitest. Ich glaube, das macht den Unterschied, ob Leute... Es gibt ja Leute, die haben vielleicht gute Texte, gute Gags, so, wo das einfach auf der Wortebene oder auf der sprachlichen Ebene gut ist. Aber es ist dann vielleicht nicht so gut gespielt oder performt oder wie auch immer man es sagen will, dass vielleicht nur die Hälfte von dem Witzpotenzial freigelegt wird. Und die andere Hälfte kriegst du, glaube ich, über Authentizität und über Echtheit und Verletzbarkeit oder Verletzlichkeit, so, dass du dich ein bisschen auch so zeigst und angreifbar machst. Wie so ein Clown. Ich war mal auf so einem Clown-Workshop und da ging es sehr um sich öffnen und wie so ein Kind vorbehaltlos mit Dingen und mit Situationen umzugehen.
Hast du da was rausgenommen für deine Kunst von diesem Clowns-Workshop?
Ja, jetzt nicht so direkt, dass ich sage, oh, diese Nummer, das spiele ich jetzt, aber so eine Art Denkweise oder Fühlweise, wie man an Situationen rangeht. Also ein Clown ist ja total naiv eigentlich, ne? Der ist ja so ganz unbedarft und da gibt es keine Tabus, da gibt es keine Grenzen, keine Reglements, der ist wie ein Kind eigentlich. Und dadurch, dass er so kindlich und verletzlich mit so Situationen umgeht, entsteht dann eben Komik, weil das nicht mehr den Normen entspricht, so wie andere sich verhalten.
Dieses reflektierte Erwachsenen-Ich ist quasi, und auch das Bremsen der Erwachsenen-Ich ist weg und man lässt einfach mal raus. Dadurch entsteht vielleicht auch genau diese Verletzlichkeit, von der du gesprochen hast, auch wieder in diesem Gitarrenbeispiel. Weil ich sag jetzt als Teenager und genau so, aber heutzutage will ich ja nicht mehr genau das im Bewusstsein, dass es lächerlich und überzogen und pathetisch ist, nicht mehr sagen, oh, ich werde das tun. Und eure Figuren auf der Bühne tun das aber ja in der gespielten Echtzeit.
Mhm. Ja.
Damit wir jetzt nicht nur darüber reden und irgendwie philosophisch schweben, haben wir auch einen ganz kleinen Clip vorbereitet. Würde ich mir gern mal kurz mit dir gemeinsam ansehen.
Du bist Tänzer? Tänzerin? Einer Folkloregruppe gewesen früher.
Oh ja?
Ja. Seit ich 16 bin, habe ich immer nur getanzt. Das ist das Einzige, was ich kann und machen will.
Das wusste ich gar nicht.
Ich wusste es erst auch nie.
Hä?
Ja. Ich war in Strehla bei Herrn Zeipig.
Ja?
Ja, in der Turnhalle. Da war doch Folklore.
Mhm.
Folkloregruppe. Und dort haben sie mich ja entdeckt.
Ja?
In Strehla in der Turnhalle. Nach den Herbstferien. Ich war eingeschlossen im Mattenlager.
Ach so, ja.
Ich sah aus wie Ballett.
Ja.
Und dann habe ich Hans Heibig gefragt, ob ich mitmachen darf. Mhm. Und da hat er gesagt, du kannst mal zeigen, was du drauf hast.
Ja.
Und da habe ich mitgetanzt dort. Und dann hat er gesagt, dass durch meine Mitwirkung jetzt das Niveaugefälle innerhalb der Gruppe ganz deutlich sichtbar wird.
Ja.
Und
ja, klar.
Und da bin ich dann gar nicht dort geblieben. Bin klein nach Dresden dann.
Das analysieren wir jetzt. Ich freue mich schon drauf.
Gutes Stichwort analysieren. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen auch zu dir geguckt, während wir das Video geschaut haben. Und ich fand, da hast du den kritischen Blick den ich von mir selbst kenne, wenn ich Texte Korrektur lese als Redakteur.
Ja, ja.
Hast du gerade, also hat das nur auf mich so gewirkt? Nee, hast du wirklich so ein bisschen? Nee.
Die Nummer war, als wir die da gespielt haben, noch relativ frisch. Und jetzt haben wir das natürlich im Programm wiederholt. Jetzt ist sie noch dichter und noch feiner. Und also wir schleifen da wirklich lang dran rum. Jetzt nicht bewusst, aber einfach durchs viele Machen wird das einfach immer detailreicher. Und ich würde sie heute nicht mehr so, also in der Grundstruktur ja, aber wir spielen sie heute einfach anders.
Was mir da aber schon aufgefallen ist, von dem, was wir gerade durchgesprochen haben, ich finde, das ist mir beim ersten Mal nicht aufgefallen, das fällt mir jetzt erst auf, weil wir drüber gesprochen haben. Mhm. Das ist ja auch diese unglaublich tragische Ebene, dass da irgendwie ein Junge ist, der möchte was. Auch dieses Naive, was du gesagt hast, dieses Kindliche. Oh, ich wollte schon immer nur tanzen, das wollte ich schon immer mal machen. Mhm. Und dann kommt er hin und ja, durch mein Beitreten, so pädagogisch wertvolle Sprache, wurde das Gefälle, das Leistungsgefälle dann doch sehr deutlich. Was halt, so wie gesagt, pädagogisch wertvolle Sprache ist für, du bist halt ziemlich scheiße, hau mal ab. Und er sagt dann auch, ja, ich bin da nach Dresden gegangen. Und so zwischen den Zeilen, keine Ahnung, Dresdner Staatsoper.
Zur Palucka-Schule ist er gegangen.
Okay.
Ja, genau. Also der Witz ist ja, die humorvolle Ebene ist, dass diese Sprache oder was der Herr Zeibich da sagt, dass durch seine Mitwirkung das Niveaugefälle innerhalb der Gruppe deutlich sichtbar geworden ist, bedeutet, er ist der Schlechte und er ist aber im Glauben, die anderen sind die Schlechten und er ist jetzt sozusagen und dieses, das ist das Tragische auch daran, dass man jemanden zuguckt, der von sich glaubt, da was Tolles geliefert zu haben und nicht merkt, dass man ihm eigentlich genau das andere gesagt hat. Aber das hast du doch wahrscheinlich entdeckt.
Voll.
Du findest es nur nicht lustig, oder?
Genau.
Aha, okay. Das finde ich gut. Ja,
ja, ich meine, und das ist jetzt nur eine laut gedachte These, ne? Ich hinterfrage mich ja selbst, warum finden das so viele Sachen irgendwie lustig und was nicht und hat das was mit Autismus zu tun oder nicht? Also allgemein, alleine die letzte Frage, hat das was mit Autismus zu tun oder nicht? Ist ja eine, die mich inzwischen permanent beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist, dass es mich so sehr beschäftigt, aber damit ich das so ein bisschen auch für mich selbst herauslösen kann, was findet da gerade statt? Ist es, wer ich bin, auch genetisch? Ist es irgendwie erlernt? Zu welchen Teilen was? Und ich glaube, warum ich darüber gar nicht so sehr lachen kann, ist, dass im Kern dieses Missverständnis, dieses eben nicht auf Informationsebene einfach sagen, hey du, nee, so besser mal nicht die Leistungsklasse, besser mal ein bisschen niedriger stapeln, früher anfangen. So viel verinnerlicht von der Art zu reden, wie es neurotypische Menschen halt tun, also durch die Blume, eher so angedeutet, eher so Hinweise gebend und ich check das halt meistens nicht und heutzutage schon wesentlich häufiger.
Aber wenn ich kurz einhaken darf, der Herr Zeibich, besagter Tanzlehrer dort, er sagt's ja nicht durch die Blume, er sagt ja ganz klar, ein bisschen verklausuliert in so einer, wie du sagst, pädagogischen Sprache, dass durch die Mitwirkung das Niveaugefälle sichtbar geworden ist.
Genau, was heißt das? Da ist ja keine Information da. Außer
kann man in beide Richtungen kippen.
Genau. Ja. Und deswegen eliminiert sie sich. Also die Information ist erstmal auf dieser Meta-Ebene.
Ja.
Im Sinne von, es gibt ein Leistungsgefälle. Das ist so Wort, was bedeutet das jetzt für mich?
Wo kippt es hin, das Leistungsgefälle?
Genau. Ja. Das ist wie wenn irgendwie in der Schule eine Lehrerin oder ein Lehrer kommt und ich frage, hey, wie schreibt man dieses Wort? Und ich hatte in der Grundschule halt einen Lehrer, später einen wahnsinnig fantastischen, davor einen, der in Mathe super war, in Deutsch eher weniger für mich. Mhm. Und dann gemeint, ja, man schreibt so, wie man spricht. Und ich denke, wenn ich das wüsste, dann müsste ich dich nicht fragen, wie man dieses Wort schreibt.
Yeah.
Und dann, wenn man immer wieder weiter fragt, ja, aber was heißt das jetzt? Mhm. Und das ist für mich genau dieses Problem, was auch hier wieder drin steckt, dass ich sage, das ist keine klare Information. Das ist so eine Annäherung, aber das ist nicht das, was ich jetzt wissen muss. Das ist so um die Ecke, viel Interpretation, sehr viel Situationsverständnis. Warum machst du nicht die Klappe auf und sagst einfach diesem Jungen, du pass auf, du bist ein wundervoller Junge, du kannst super kommunizieren, ich verbringe gerne Zeit mit dir. Tanzen, wenn du das wirklich möchtest, fang bei einer anderen Leistungsklasse an, weil hier bist du noch nicht und schwierig.
Mhm.
Und dann kann er damit umgehen und dann kann er, das ist doch Chance geben, auch Ehrlichkeit.
Auf einer Sachebene bin ich da total bei dir, aber es ist dann halt nicht lustig so. Also der Witz ist ja, dass es so im Unklaren bleibt und fürs Publikum ist völlig klar, es kippt in die Richtung, er ist der Idiot, der nicht gut tanzen kann und er glaubt aber, es ist genau andersrum und das ist die komische Ebene daran.
Wie ist es eigentlich, wenn ich das fragen darf?
Du darfst das fragen. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber du darfst es.
Naja,
Weißt nee, jetzt habe ich aber vielleicht doch nicht. Vielleicht darfst du es doch nicht. Vielleicht doch nicht,
aber ich glaube, die Frage ist sogar relativ harmlos. Du hast ja Sprachwissenschaft studiert.
Sprechwissenschaft.
Mhm. Dann stelle ich die Frage, die ich eigentlich stellen will, zurück. Und was ist Sprechwissenschaft?
Sprechwissenschaft ist im Prinzip das, was rauskommt, das, was hörbar ist. Also Sprachwissenschaft ist auf einer sprachlichen Ebene und Sprechwissenschaft ist sozusagen die hörbare Sprache. Also das umfasst dann Gebiete wie Phonetik, Rhetorik, Sprechsprachstimmstörungen und Therapie von Sprechsprachstimmstörungen, Sprechkunst, also Sprecherziehung. Das hieß damals zum Beispiel höhere Leselehre, so gestaltendes Lesen, gestaltendes Sprechen, solche Sachen.
War damals dein Plan auch schon, damit auf die Bühne zu gehen? Oder hat sich das im Laufe des Studiums entwickelt? Weil wenn ich richtig gelesen habe, dann seid ihr in diesem Studienkontext entstanden oder das erste Mal getourt oder?
Ja, also zeitlich. Ich muss gerade überlegen. Nee, wir haben begonnen 1999. Das war noch vorm Studium. Da habe ich noch Zivildienst gemacht in so einer Kinder- und Jugendeinrichtung und mein damaliger Chef, der hat dann uns gebucht für so eine Schiffstaufe bei einer Marinekameradschaft. Okay. Das war unser erster Auftritt. Und da sind wir wie die Jungfrau zum Kinde so dazugekommen dann irgendwie. Und dann hat sich das so entwickelt. Das kann ich, wenn es dich interessiert, noch etwas detailreicher erzählen. Aber die eigentliche Frage war ja mit dem Studium. Mhm. Das lief parallel. Also ich habe dann natürlich Dinge aus dem Studium in den Bühnenprogrammen verwenden können und andersrum aber nicht. Dinge aus dem Bühnenprogramm im Studium. Natürlich hat man so Bühnenpräsenz und solche Dinge natürlich dann da auch gelernt beim Spielen. Und wir haben im Studium auch Bühnenprogramme und sowas erarbeitet. Und da konnte ich natürlich auf gewisse Sachen zurückgreifen.
Aber hast du da nochmal ein Beispiel, wie du diese Transferleistung Studium und Praxis?
Ja. Meinst du, wo sich Dinge
ergänzt haben?
Na, zum Beispiel habe ich wir haben eine Nummer, der Ines und ich, also mein Bühnenpartner, Stefan Schramm, genannt Ines Flywa als Bühnenfigur, wo ich ihn so ein bisschen belehre. Also er ist ja der Sänger und er spielt Gitarre und so. Und ich auch wieder aus so einer rechthaberischen Position heraus, die natürlich so überdreht ist, dass ich eigentlich der Doofe bin, der sich aber klug gibt, gebe ich ihm so Stimmbildung, Sprecherziehung. Und nutze da ganz viele Begriffe, die ich tatsächlich im Studium gelernt habe und drehe die natürlich dann noch weiter ins weit Esoterische hinein. Und dadurch wird es dann absurd. Also das sind aber tatsächlich Übungen, die ich im Studium kennengelernt habe. Oder ich erkläre physiologische Vorgänge, Stütze und wo der Klang entsteht und solche Sachen. Und das habe ich das Material aus dem Studium genommen und mit auf die Bühne gebracht.
Was ist denn im besten Fall das, was deiner Intention nach deine Form von Bühnenshow erreicht im Publikum? Also dieses klassische, warum tust du, was du tust?
Der Motor dahinter, oder?
Ja, oder Antrieb, die Motivation. Ja. Wenn das passiert, bin ich mit meiner eigenen Leistung zufrieden, die ich da auf die Bühne gebracht habe.
Das klingt jetzt vielleicht total platt, aber wenn die Leute lachen, das ist für mich was Erfüllendes. Also das erfüllt mich mit Freude zu sehen, ich kann irgendwas tun, ich habe irgendeine Gabe, Talent, nenn's wie du willst, Fähigkeit, die dafür sorgt, dass andere Leute über einen längeren Zeitraum einen guten Abend haben oder einen guten Nachmittag oder je nachdem, wann wir spielen, eine gute Zeit haben. So, das erfüllt mich mit Zufriedenheit. Und das Ganze noch in so einem freundschaftlichen Kontext, also mit meinem Kollegen, mit dem Ines, mit Stefan, das auch zu erleben. Ne? Wir machen das jetzt 25 Jahre. Wir sind getourt in irgendwelchen alten VW Polos und so nach irgendwie in die Schweiz gefahren und das ist ja auch wie eine Beziehung. Das, also sozusagen, was man auf der Bühne nicht sieht, was rundherum ist, das alles ist auch so eine erfüllende, bereichernde Sache. Also diese Freundschaft auch über diese vielen Jahre. Und das alles zusammen, also dieser schöne Beruf, anderen Leuten Freude zu machen, so platt das klingt, aber es ist tatsächlich die Motivation. Und umso schöner ist dann, du hast ja am Anfang so ein Zitat vorgelesen, ne? Das war jetzt noch so ein bisschen ein lustiges, aber es sind auch oft Leute, also wir hatten mal was, da hat einer, der hatte einen Hirntumor und hatte nicht mehr viel auf der Uhr. Der hatte noch ein halbes Jahr oder sowas. Und ein Freund hat ihn mitgenommen und der hat dann geschrieben, dass ihm das so gut getan hat, einfach abzuschalten für anderthalb, zwei Stunden und nicht an diesen Hirntumor denken zu müssen, sondern einfach irgendwie so sich reinziehen zu lassen in das, was wir tun und da mal glücklich zu sein. So pathetisch das jetzt klingt, aber solche Momente haben wir ab und an, dass Leute uns danken für eine gute Zeit, wo es nicht auf irgendwas ankommt, so, wo man einfach unterhalten wird. So. Mhm. Und mal ja auch glücklich ist und abschaltet. So. Und das ist jetzt nicht, dass ich es nur deshalb oder dass wir es nur deshalb machen, aber wenn das mit ab und an uns zurückgemeldet wird, das ist schon auch ein Grund zu sagen, dann machen wir es weiter. Naja, und wir verdienen halt auch Geld damit, ne?
Klar, aber ich meine...
Und das ist auch, ist ganz ehrlich gesagt, ist ja auch eine schöne Art, Geld zu verdienen und auch nicht die anstrengendste. So, also mit dem, was man gern macht, und du bist Autor, wem erzähle ich es, ne? Du schreibst gern und kriegst dann dafür irgendwie auch Geld. So, mhm. Und wir spielen gern und kriegen dafür auch Geld. Und das ist irgendwie, ich könnte es mir nicht anders vorstellen im Moment. Und ich hoffe, dass es noch lang so geht.
Was sind dann die schönsten Momente von Erfolgserlebnis durch das, was du tust? Ist es der mit dem Hirntumor, der gesagt hat, ich konnte jetzt mal zwei Stunden abschalten? Oder sind das andere Momente?
Also das sind die berührenden Momente. Oder das manchmal, also wir hatten es auch schon mal, da war eine Frau, die hat dann hinterher gesagt, darf ich sie mal umarmen? Ich fand das so schön. So. Und dann hat die dann beim Umarmen gesagt, ah, mich hat schon zwei Jahre niemand im Arm gehabt oder so. Also das sind sicher, also das kann die auch woanders bekommen, aber das war in dem Moment, die hat sich das ja auch getraut, dann hinterher am Merchandise-Stand irgendwie so sich umarmen zu lassen und so. Das sind, wie war die Frage, ob das die schönsten Momente sind? Genau, das sind die berührendsten Momente. Uh-huh. Und die schönsten, oder da werden ja Glückshormone ausgeschüttet wahrscheinlich, einfach Bestätigung zu bekommen. Es geht, glaube ich, bei jedem, der auf der Bühne steht, um Bestätigung, um so eine Art Erfolgserlebnis.
Das ist aber genau das. So. Ich frage mich so, finden die Momente, aus denen ihr beide, aber ich habe halt dich hier sitzen, deswegen kann ich jetzt nur dich fragen, aus denen du dann auch diese Energie ziehst, das 25 Jahre und länger zu machen, vor allem auf oder neben der Bühne statt? Weil sowohl die Umarmung als auch der Hirntumor, das sind ja auch bestätigende Momente für das, was man tut. Mhm. Der VW-Bus in die Schweiz fahren, das ist ja auch
als...
VW Polo.
Ja.
Das sind ja alles Sachen, die finden ja neben der Bühne statt und sind so gar nicht so sichtbar, oder?
Ja. Also sagen wir mal, die Sachen mit diesem Bedanken und mit dem Umarmen, das gehört für mich noch mit dazu. Also die Bühne ist das Programm und danach stehen wir ja auch noch manchmal eine Stunde am Merchandise-Stand und bieten T-Shirts und so kleine Anstecker an und so und unterschreiben und dann kommen Leute und ja, schreib mal hier für Knut. Der ist im Krankenhaus, der kann heute nicht kommen oder irgendwie sowas. Das gehört mit dazu zum Showbiz. So, mhm. Das ist jetzt nicht direkt die Bühne, aber das ist so die, ja, ich sage es jetzt, die Fanarbeit oder so, was man auch mitmachen muss oder was wir auch gern machen. Also das ist schon auch gehört für uns mit dazu. Und diese anderen Sachen, also dieses auf Tour sein, das ist ja so auch so ein bisschen so eine romantische Vorstellung, die man so das erste Mal im Hotel übernachten, das erste Mal in Italien spielen, das erste Mal in der Schweiz spielen, das erste Mal in Luxemburg. Waren wir in Luxemburg? Liechtenstein, Entschuldigung. Luxemburg, siehst du, Luxemburg müssen wir noch machen. Weißt du, so, da kann man
ja, genau das nutzt sich doch unfassbar ab, oder? Als ich als Reporter das erste Mal eine Hotelübernachtung bezahlt bekommen habe, ich habe mich gefühlt wie ein junger Gott.
Na,
mittlerweile ist es so, wenn ich eine Hotelübernachtung bezahlt bekomme von der Recherche, dann denke ich mir, oh, dann will ich aber ein paar hundert Euro mehr dafür, dass ich jetzt irgendwie außer Haus übernachten muss. Ich will doch lieber in meinem eigenen Bett schlafen. Mhm, also das verändert sich.
Das ändert sich, ja. Also unsere erste Hotelübernachtung war bei diesem studentischen Kabarettfestival, was ich dir erzählt hatte, in Cottbus. Da waren wir im Lindner Kongresshotel im Doppelzimmer. So, da waren alle, die dort mitgemacht haben, irgendwie da verteilt. Da hatten die irgendeinen Deal mit diesem Hotel. Und da haben wir uns, wie hast du gesagt, wie ein junger Gott? Oder wie, ja, so haben wir uns
das
gefühlt.
Das ist so ein Satz, den mein Vater immer sagt. Das passt eigentlich überhaupt nicht zu mir. Das ist null meine Art zu reden. Und irgendwie kam gerade mein Vater durch. Ich weiß auch nicht, warum.
Naja, so sind die. Und so fließt sowas in unsere Programme ein, solche, so Elternsprechen. Mhm. ich hätte jetzt wahrscheinlich sowas gesagt wie Graf Koks oder so, da im Hotel zu übernachten. Und natürlich ändert sich das, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie oft wir in Hotels übernachtet haben, lass es ein paar tausend Mal gewesen sein, dann ist es nicht mehr besonders aufregend. So, aber ich bin dann doch oft, wenn ich so länger drüber nachdenke, doch auch dankbar dafür, dass wir das so machen können und machen dürfen und dass das so läuft. Aber wenn wir jetzt nicht zu weit von zu Hause weg sind, dann fahren wir abends auch nach Hause und schlafen doch auch lieber im eigenen Bett mittlerweile. Also so dieses Abenteuerliche, das machen wir nicht mehr so sehr. Also, dass wir auf Tour sagen, ah, wir hängen noch einen Tag dran, wir gucken uns noch hier den Limes an oder wir gehen noch da ins Spaßbad oder was wir früher gemacht haben, als wir auch noch ungebundener waren.
Ich wollte gerade sagen, mit eigener Familie vermutlich auch noch ein bisschen schwierig.
Ja, ja, genau, klar. Dann wird die Zeit wertvoller. So früher war, oder der Fokus, der war früher mehr bei uns und jetzt ist er mehr verteilt so auf.
Wenn ihr es jetzt seit 25 Jahren macht, was wäre denn richtig gut in 25 Jahren Zärtlichkeiten mit Freunden? Wo stehst du da? Wo steht ihr da?
Was habt
ihr
erreicht? So eine Journalistenfrage. Ne?
Eine ganz
wo
klassische, siehst du dich in, ganz gemein.
Ich würde mich freuen, wenn wir dann immer noch spielen würden. Das ist ja, dann sind es ja 50 Jahre, ne? In 25 Jahren. Das ist schon echt eine Nummer, so, wenn man sagt, man hat 50-jähriges Bühnenjubiläum. Also, dass wir es noch können, dass wir noch gesund sind, beide noch spielen können, dass noch Leute das sehen wollen. Ich meine, die Leute wachsen ja mit, so, dass da noch genug übrig sind, die in 50 Jahren noch da sind. Und dass wir immer noch irgendwie so am Ball bleiben und immer noch irgendwie die Muse uns küsst und wir Einfälle haben und die Leute das noch mögen. Das fände ich gut. So ganz, ganz banale Wünsche. Ich wünsche mir jetzt nicht sowas wie, oh, dann wollen wir mal in der Carnegie Hall spielen oder so. Sowas habe ich nicht. Solche konkreten Ziele. Das ist mehr sowas Allgemeines, so dass das darf gern so bleiben. Und diese Linie, die wir beschrieben haben, die kann ruhig so in diesem Steigungswinkel
weiterlaufen. Sich vortasten.
Das kann quasi auch mal so sein und vielleicht so, aber es
langsam und beständig.
Sowas finde ich irgendwie gesünder als sowas Flottes. Oder als so ein Absturz. Finde ich auch nicht gesund.
Ich glaube, bei Raketenaufstiegen sind Raketenabstürze leider häufig mit verbunden. Oder zumindest gefährlicher, als wenn man es tastender macht.
Ja.
Klingt jetzt von dem 31-Jährigen wie mir so extrem altklug, aber es ist meine intuitive Yogi-T-Spruch-Überzeugung, glaube ich. Christoph, ich glaube,
so ein Wortspiel, Yogi-T-Überzeugung, das ist doch Humor. Also das ist doch.
Ich sage, ich weiß schon, wie man es macht. Also kognitiv durchdringen kann ich das ja eben, weil ich ganz viel lernen musste und mir selbst beibringen musste, was andere ganz intuitiv haben. Ich glaube, ich kann einen humorvollen Text schreiben. Nur möchte ich das auch, entspricht mir das. Ich kann irgendwie, wenn ich in meiner Familie unterwegs bin, manchmal, gerade wenn ich wirklich pisst bin, gehe ich oft in den Gedanken rein, Sachen so mit so einer staubtrockenen Ernsthaftigkeit auszusprechen, wo ich weiß, das kommt jetzt ganz anders an und bin dann die ganze Zeit der Witzbold, obwohl es in mir wahnsinnig brodelt und das ist dann für mich ein Ventil, Aggression abzulassen, weil diese staubtrockene Stimme und dieses und vielleicht sogar ein bisschen ärgerliche bei mir so ein Ventiles rauslassen und bei den anderen kommt dann nur Humor an. Und ich weiß aber so.
Ist das frustrierend? Also das ist ja so wie, man schlägt auf irgendeinen ein und der lacht, weil es ihm nicht wehtut, oder?
Ja, aber in dem Moment, ist eine gute Frage, also in dem Moment ist es ja genau mein Ziel, weil ich will ja nicht verletzen. Ich checke ja gerade, dass ich einfach in mir aggressiv bin und ich muss das rauslassen auf der Weise bestenfalls mich verletzt. In dem Moment nutze ich das dann als Tool und bin gleichzeitig frustriert, weil ich ja irgendwie irgendein brennender Kahn in mir doch gerne verletzen würde. So.
Ja. Aber du erreichst ja nicht das, was du willst. Die Leute lachen ja dann über dich.
Ja, oder halt irgendwie über den Witz, genau. Aber trotzdem kann ich meine aggressiven Gefühle erstmal in solche setzen, weil ich weiß ja, wie ich es meine. So. Und das ist dann so Tragik vielleicht eher, weil in dem Moment kontrolliere ich die Situation. In 100.000 anderen Momenten kontrolliere ich sie nicht. Und bei den Leuten kommt nicht an, was ich sagen will.
Yeah.
Und das ist, glaube ich, dann eher der Punkt, der in diesen Momenten auch noch mit reinspielt. Diese Tragik, dass ich sage, jetzt gerade kontrolliere ich es gerade, das ist ein super wertvolles Tool. Aber dieses super wertvolle Tool ist nur deswegen da, weil es so oft scheitert. Und das ist dann schon schwierig. Also, aber ja. jeder hat ja sein Kreuzchen zu tragen, ja, wie es so schön heißt, wieder so ein Vaterspruch.
Aha.
Christoph, ich habe super, super, super viel, finde ich, heute mitgenommen. Ich fand es wirklich klasse. Ich hatte schon einige Male Gäste hier, Gästinnen da, die ich wirklich super fand. Für mich bist du definitiv ein Teil dieser Riege. Ich fand's richtig, richtig toll. Hast du ganz zum Abschluss noch irgendwas, was du teilen möchtest, fragen möchtest, reingeben, dalassen möchtest an Zuhörer, Zuschauer, mich?
Jetzt bin ich wieder in dieser Drucksituation.
Kannst du auch sagen, nein, lass mich in Ruhe.
Soll ich was Eigennütziges machen?
Was du möchtest.
Wir haben auch einen Podcast, der heißt Zärtlichkeiten im Ohr. Den mache ich mit dem Ines Flywar zusammen. Und wer den mal hören will, kann das gern mal tun. Da können wir uns vielleicht, wir sind ja dann Kollegen, so können wir uns irgendwie verlinken. Danke, dass ich hier eingeladen wurde. So, das ist für mich, das hat mich sehr gefreut. Und es ehrt mich irgendwie. Also ich fühle mich, ich fühle mich geehrt, so dass ich hier irgendwie hier sein konnte. Ich lerne immer mehr über Humor und über Arten zu denken. Und das hat mich jetzt noch ein bisschen weitergebracht. Vielen Dank.
So geht es mir mit dem Podcast auch jedes Mal wieder. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank. Ich fand es teilweise, also ich fand es erhellend und aber auch, ich fand es trotzdem irgendwie auch witzig. Also jetzt nicht so, dass man sich so ausschüttet vor Lachen, aber oder humorvoll oder unterhaltsam. Vielleicht so. Witzig ist eine andere Kategorie, aber mir hat das gut gefallen. So, ich fand es leicht irgendwie. Also obwohl es so auch thematisch oft tief ging, fand ich es in der Summe irgendwie was ein schönes, angenehmes, leichtes Gespräch.
Für mich ist es schon deutlicher geworden, dass eben genau diese Legitimation, vielleicht auch diese Befreiung ist, die aber halt bei mir als Witz nicht ankommt, weil es einfach zu intensiv mit anderen eher, ja, klingt immer so tragisch, aber halt doch eher ein bisschen traurigen, verletzten Gefühlen verbunden ist.
Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.
Fragt ihr euch eigentlich manchmal auch, was in eurem Kopf so vor sich geht? Also, wie kann ich mich selbst lieben lernen, obwohl ich in der Kindheit oder Jugend vielleicht auch traumatische Erfahrungen gemacht habe? Oder wie komme ich heutzutage überhaupt an einen Therapieplatz? Lina Larissa Strahl von Das Ding vom SWR widmet sich genau diesen Fragen im Podcast Fühl ich. In Fühl ich kommen nicht nur persönliche Geschichten von unter anderem Lina selbst zur Sprache, sondern auch Empfehlungen, Einordnungen, Aussagen von Expertinnen und anderen Gästen. Fühl ich gibt's als Podcast in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.